wir wichtige Herausforderungen wie zum Beispiel die Sicherstellung der weltweiten Ernährung meistern wollen, brauchen wir innovative, starke Unternehmerinnen. Menschen, die nicht vor großen Problemen zurückschrecken, die Risiken eingehen und die kleinen Ideen groß machen können. So ein Mensch ist Jan Bredak, CEO der Veganz AG. Mit ihm sprechen wir über die Zukunft der Ernährung, die Bedeutung von Wasser und wie er mit Veganz im stetigen Wandel neue Wege und Geschäftsmodelle findet und realisiert. Wir, das sind Simon und Thomas von Impactive Works. Ihr hört die fünfte Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden.
Jan, erstmal vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wir haben ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass du in der Vergangenheit Kfz-Mechaniker warst, dann bei Mercedes-Benz und jetzt bist du CEO einer der bekannteren veganen Marken in Deutschland. Wie ist das denn entstanden?
Ist eine unspektakuläre, also aus meiner Sicht unspektakulär. Ich kann kaum noch nachvollziehen, warum das jemand außen interessiert. Ja, weil es ja mein Leben, aber... Ja, ich habe bei Daimler eine gute Karriere gemacht, habe tatsächlich Berufsausbildung mit Abitur, gab es in der DDR noch, ich bin ja aus dem Osten. Das war ein sehr nützliches Ausbildungszweig. Dann kam die Wende mitten in die Ausbildung und dann ja, habe ich als Kfz-Mechaniker im Westen weitergemacht und dann von dort Meisterstudium und ein MBA. Also ich würde gar sagen, klassischer Werdegang. Und bin aber dann innerhalb der Daimler-Welt sehr schnell rumgeschickt worden. Kinderlandverschickung haben wir das immer genannt, ja. Also nicht länger als 2 Jahre auf dem Posten und dann hast du wieder den nächsten gehabt, wenn du eine Karriere machen wolltest. Und so war ich dann innerhalb Daimler dann in der Zentrale hier verantwortlich in Deutschland für den Vertriebsservice Nutzfahrzeug viele Jahre. Und ja, und von dort aus bin ich nach Russland gegangen und habe in Russland in der Geschäftsführung verantwortlich ein Werk gebaut und auch, was überhaupt meiner Natur widerspricht, weil ich eher ein Sales- und Marketing-Mann bin. In dieser Zeit bin ich aber vegan geworden. Durch diese Vegan-Sein habe ich mich dann auch mehr mit dieser Bubble beschäftigt. Ich habe festgestellt, das war dann 2009 oder so. Nein, 2010 gab es da jetzt noch nicht so viel. Und dann ist die Idee geboren, ja, pflanzliche Lebensmittel an einem Ort verfügbar zu machen. Habe ich mir quasi in Berlin, ich habe in der Zeit in Moskau gelebt, habe ich mir in Berlin quasi meinen eigenen Supermarkt gebaut.
Um dich selbst zu versorgen oder war schon ein größeres geschäftliches Ansinnen dahinter?
Tatsächlich habe ich es als Nebengewerb angelegt, ja, immer mit 25 Mitarbeitenden zum Start. Und ich würde es mal so zusammenfassen, er wusste nicht, was er tat, ja, weil ich hatte ja null Ahnung vom Einzelhandel, 0,0 und von Lebensmitteln schon gleich dreimal nicht, ja. Also Einzelhandel im Auto, da kannte ich mich aus, eher vielleicht sogar auf der Großhandelsebene, aber Lebensmittel. Und ich hatte wirklich die naive Vorstellung, dass ich das nebenbei weitermache und ich stelle mir dann so im Laden ein paar Regale, mache ein paar Produkte rein und dann geht's los, ne? War dann ein bisschen anders, ja. Also das Schicksal hat seinen Lauf genommen. Es ging damit los, dass zur Eröffnung uns die Bude eingerannt haben und ich musste Security dann an die Tür stellen, weil die mir sonst den Laden auseinandergenommen hätten. Und dann am Abend der Eröffnung, 23. Juli 2011, weiß ich noch, saßen wir dann alle total fertig mit der Welt, haben das nie erwartet, dass da so ein Ansturm kam. Und nochmal, ich war zu der Zeit immer noch bei Daimler in Russland, ja. Dann haben wir gesagt, so eigentlich müssten wir jetzt den Laden nochmal zumachen und überlegen, was wir jetzt alles anders machen und dann nochmal auf. Aber es geht leider nicht, weil am nächsten Tag muss man schon wieder öffnen. Und dann war es eine Geburt am offenen Herzen mit allen Ups und Downs und vor allen Dingen Ups am Anfang in der Euphorie, weil wir wirklich sehr viel von der Presse gehypt wurden. Ich habe dann auch relativ schnell um Auflösung meines Vertrages gebeten, weil die Zeitungen waren voll von mir und von Veganz. Und dann für Juli war die Eröffnung und im November bin ich ausgeschieden offiziell bei Daimler und nach immerhin 20 Jahre. Und dann ging's richtig los, ja. Dann haben wir da richtig Alarm gemacht und haben die die Welt, auf die Aufmerksamkeit aus der ganzen Welt. Ich hatte Interviews im CNN und überall, ja. Also es war New York Times, es war einfach krass. Es war wirklich krass. Warum? Weil wir auch im Sortiment, mal abgesehen vom veganen Sortiment, wir hatten einen Supermarkt mit sechs, einen kleinen Supermarkt. Es war ein kleiner Laden, 175 Quadratmeter. Haben aber aus der ganzen Welt Produkte gehabt und ich sag mal 50% des Sortimentes gab es vorher gar nicht in Europa und das haben wir aus der ganzen Welt zusammengeklaubt und dass das wirtschaftlich nicht sinnvoll sein kann, da braucht man nicht studiert zu haben, um das mitzukriegen. Auf jeden Fall ist dann relativ schnell der Druck und auch der Impuls gekommen, wir brauchen einen zweiten, dritten, vierten Laden und das habe ich dann auch gemacht.
Um wirtschaftlicher zu sein, also mehr zu skalieren oder weil einfach die Nachfrage so groß war?
Die Nachfrage war riesig. Damals war ja noch Facebook in, das ist ja heute nicht mehr so, aber damals war das noch und jeder Dritte hat gefragt, wann kommst du nach Hamburg, wann kommst du nach Leipzig, wann kommst du nach München? Da ich gesagt, okay, machen wir. Also Nachfrage war da. Aber anstatt erstmal in Berlin den zweiten zu machen, um mit zwei Läden, nee, habe ich den nächsten in Frankfurt aufgemacht, um möglichst schön weit weg. Und dann hast du natürlich gleich die Komplexität im Quadrat. Wir haben innerhalb von wenigen Monaten haben wir 4-5 Läden aufgemacht. Abgesehen davon, dass ich mich dann maßgeblich mehr um die Finanzierung gekümmert habe. Das habe ich noch alleine gemacht, aus der Portokasse, hätte ich beinahe gesagt, hat aber auch schon 800.000 Euro gekostet. Aber Geld war zu dem Zeitpunkt nicht mein großes Problem. Ich glaube, ich hatte zu viel, um auch solche Spielereien machen, überhaupt zu wollen und zu können. Und ja, dann habe ich den zweiten, den dritten, den vierten und dann war ich 80% meiner Zeit nur noch mit Investoren beschäftigt, ja. Und es war jetzt nicht so, dass mir die Banken hinterhergerannt sind, sowas nicht, ja. Also, das Konzept fanden alle geil und jeder kannte uns und die Zeitungen waren voll und die Fernsehsender, weiß nicht, wie viele Talkshows ich war und Radio und was weiß ich. Das fanden alle schon gut, aber das hat sich jetzt nicht eins zu eins übersetzt in, wir geben dir jetzt mal Geld, damit du deine nächsten 100 Läden aufmachen kannst. Das war nicht so.
Da wollten sie dann doch den Excel-Businessplan sehen, der erfolgsversprechend aussieht.
Den hatte ich, okay. Den hatte ich. Aber wie du weißt, die Excel-Businesspläne
haben sie ihre Tücken.
Also ich würde mir den von damals gern nochmal angucken und mal schauen.
Wie viel davon stimmt der?
So, und das ist dann hat man eine Kette und dann ging es relativ schnell. Also dann waren wir sehr schnell 100, 150 Mitarbeiter und dann kam Edeka, hat mir ein unverschämtes Angebot gemacht, dann haben wir mit Edeka eine Firma gegründet, haben dann für Edeka quasi vegane Produkte eingekauft auf der ganzen Welt und ruckzuck waren wir von einem kleinen Einzelhändler mit, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Läden in Deutschland, Österreich und Tschechien hatten wir dann schon. Waren wir plötzlich ein Großhändler, der die großen Ketten mit Produkten versorgt. Noch keine gebrandeten Vegans, sondern einfach, wir haben Beyond Meat 2014 aus den USA importiert. Glaubt mir, 2014 kannte keiner Beyond Meat, keiner. Und wir haben auch viele andere fancy Marken geholt. Und die haben wir dann bei Edeka verkauft oder bei DM. Dann haben wir durch den Deutschen Gründerpreis, haben wir 2014 war der genau, haben wir den Götz Werner, den Gründer von DM quasi, habe ich gewonnen als Paten, als Unternehmenspaten. Der hat dann über mehrere Jahre mich begleitet, was auch gut war. Wir waren dann auch ruckzuck bei DM mit einem großen Sortiment. Und so hat sich das dann fortentwickelt und dann waren wir plötzlich 400 Mitarbeitende. War eine Firma, die jetzt auch überm Radar war, nicht mehr unterm Radar. So, das war eine sehr lange Antwort und ich habe jetzt mal bewusst 2015, 16 abgeschnitten, ja, weil wir wollen ja noch ein bisschen was anderes. Ich will dir ja die Chance geben, noch andere Fragen zu stellen. Sonst.
Da kommt ja genau der nächste Punkt gleich, ja.
Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Du hast irgendwie einen Nerv getroffen damals, aber du bist ja nicht nur Businessman, du läufst ja auch mit einer Vision herum. Und so wie ich es verstanden hatte, ist doch eure Vision pflanzlicher Ernährung, eine nachhaltige Zukunft für alle Lebewesen der Erde sicherzustellen. Welche Rolle spielt die Vision für dich?
Heute ist das so, heute kann ich das auch propagieren, ja, und kann sagen, hey, uns geht's um Umwelt, Klimaschutz. Damals war das aber gar nicht so. Damals ging's im Wesentlichen um ganz niedrigschwellige, es ging um Tierwohl, ja. Also es kam sehr viel aus dem Tierschutz, Tierethik, Moral, ja, so ein bisschen. Und Gesundheit, das waren so die zwei, Lifestyle, Gesundheit. Wir wollen mal nicht nur, wenn wir ins Restaurant gehen, einen Salat als Beilage essen, sondern wir wollen halt auch was vernünftig. So, das war so der niedrigschwellige Einstieg in dieses Thema für die meisten. Und daraus hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahre dieses Klima-Umwelt-Game entwickelt, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, nicht im Ansatz, was das für Auswirkungen hat, ja, und haben kann.
Es steckt ja bei euch noch drin, ne, wenn du sagst, nachhaltige Zukunft für alle Lebewesen. Ne? Da kann ich noch das Tierwohl-Thema mit reinhören. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, sagen wir mal ins Jahr 2019 oder so, die Fridays werden groß. Hat das irgendwas gemacht? Hat es das Auswirkungen gehabt? Wie ist das bei euch angekommen damals?
Wir haben natürlich die Welle mitgeritten, klar. Gerade 2019, 2018 hatten wir eine große Krise, weil da erstmals die Nachfrage eingesackt ist nach vielen Jahren, wo es immer gestiegen ist. Wir haben ja dann auch 2017 unsere Läden zugemacht, bis auf 3, die haben wir noch in Berlin behalten, weil wir uns fokussiert haben auf den Großhandel und eben dann auch schon auf unsere eigenen Produkte, die ab 2016 in die Regale kamen. Also da hat sich die Firma einmal komplett gewandelt und dann natürlich haben wir 2017 haben wir quasi der Firma eine neue DNA verpasst, eben gut für dich, besser für alle war dann unser Slogan und dann ging es schon viel mehr um das Thema Klima- und Umweltschutz oder fast ausschließlich ging es darum, ja.
Nichts. Du hattest es gerade schon angesprochen, ihr habt 2016, 2017 so einen Switch gemacht weg von den Supermarktketten. Ich habe gerade gehört Großhandel und aber auch eigene Produkte. Wie kam es zu dem Wandel? Was war der Antreiber dahinter?
Ja, im Wesentlichen, wir haben viele Marken groß gemacht in der Zeit, die auf uns zugekommen sind, weil was wir natürlich hatten, war eine wahnsinnige Distributionspower. Ja, wir waren ja mal die einzige Marke überhaupt oder Händler, der da diesbezüglich Know-how hatte und was anbieten konnte. Und die ganzen großen Ketten brauchten dieses Know-how und natürlich brauchten auch andere Hersteller, haben dann von uns partizipiert und wir haben die dann im Großhandel mitgenommen. Und das hat aber immer nur so weit funktioniert, wenn die dann im Regal funktioniert haben. Ich nehme jetzt mal eine Firma Like Me zum Beispiel, ja, die wir groß gemacht haben, oder Better oder Simply V, die Simply V zumindest zum Hochlandkonzern gehören. Und aber Like Meat war ein Startup, würde ganz sagen, eine Drei-Mann-Bude war das. Und nachdem das funktioniert hat mit dem Handel, dann haben die uns aus der Wertschöpfungskette rausgeschnitten. Ja, dann waren wir quasi zu viel.
Haben sie dann direkt mit den Ketten gesprochen? Ne?
Genau, und dann sind wir raus und dann weißt du aber, wenn du das dann 5-mal machst oder 6-mal, dann sagst du, jetzt investierst du deine ganze Power, deinen Vertrieb, Marketing etc. Und am Ende machen sie es dann untereinander aus und du guckst in die Röhre, wenn es anfängt Spaß zu machen, das ist nicht gut. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen unsere eigene Marke und nutzen unsere Power, um unsere eigene Marke groß zu machen und haben tatsächlich 2018 dann auch den Großhandel komplett beerdigt, ja.
Also ihr würdet euch heute wirklich nur noch als Entwickler, Produzent von veganen Lebensmitteln verstehen und Handel wirklich gar nicht mehr?
Handel, klar, wir handeln unsere Artikel, aber wir haben angefangen zu produzieren, haben wir erst 2019 selber und dann fortlaufend jetzt mit Zukäufen oder auch selber jetzt aufgebaut, entwickelt. Dadurch ist unser Sortiment auch deutlich schmaler geworden. Wir haben immer 400 Produkte entwickelt. Vegansprodukte, du hast ja vom Frühstück, Mittag, Abendbrot alles von uns gehabt. Nachdem jetzt aber immer mehr Wettbewerb und gerade wenn dann die mit den tiefen Taschen kommen und die großen Konzerne, da hast du keine Chance mehr. Ja? Wenn die entscheiden, die machen jetzt auch Fleischersatz oder was weiß ich, Käseersatz, dann bist du raus aus dem Spiel. Ne? Hast du keine Chance mehr.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, ne? Die Situation heute ist ja eine ganz andere als, sag ich mal, vor 15 Jahren auf dem Markt. Wie wollt ihr da überleben? Wie differenziert ihr euch?
Genau, das war dann die strategische Weichenstellung 2020, also vor der Pandemie, kurz vorher, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns auf weniger Sortiment, also weniger Produkte und machen die aber dann in Eigenregie komplett über die gesamte Wertschöpfungskette, sodass du auch die Steuerhebel in der Hand hast, ja, sonst bist du immer abhängig von irgendjemandem und du bist vor allen Dingen auch kopierbar. Und dann haben wir angefangen, mit eigener IP Produkte zu machen und die dann auch produktionsreif zu machen und selber zu produzieren. Und durch die aktuellen Entwicklungen, die uns diesbezüglich sogar in die Karten gespielt haben, weil der Handel spätestens nach der Ukraine-Krise, also nach dem Beginn des Krieges, komplett umgeswitcht hat auf Eigenmarken, Preiseinstieg, also Marken verlieren kontinuierlich an Bedeutung. Und das hat jetzt nichts mit vegan zu tun, sondern es geht über alle.
Ist der Preis einfach.
Ja. Es geht, ja, man muss immer gucken, ist es dann auch wirklich günstiger, aber egal. Es geht erstmal um die Eigenmarken, die pushen die. Es gibt ja mittlerweile, wenn ihr immer guckt, in die Regale, du findest ja keine Kategorie mehr, wo keine Eigenmarke mit dabei ist. Ne? Und es werden eher immer mehr. Du hast teilweise sogar 2, 3 Eigenmarken in einer Kategorie, ja. Und der Trend setzt sich so schnell fort. Und ich bin so froh, dass wir die Weichen gestellt haben, dass wir quasi als Produzent heute auch theoretisch und praktisch auch Eigenmarken produzieren können. Ja, also es ist ja, versetzt uns ja in die Lage, den Kanal zu bedienen oder eben unseren Markenkanal. Ja, oder das hat sich jetzt als die richtige Entscheidung erwiesen. Ich will aber nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich 2019, 20 den Weitblick hatte, dass sich das so entwickelt, sondern meine Motivation war eine ganz andere. Ich wollte einfach mehr beherrschen die Wertschöpfungsketten, alle Parameter, weil wir waren immer so abhängig. Ja? Hat jemand die Preise erhöht, der hat dir sonst was erzählt, ja, dann musstest du die schlucken, weil du warst abhängig von dem Produkt, von dem Produzenten. An diesen und im Weiterverkauf an den Handel hast du keine Chance gehabt. Du konntest die Preise nicht zwangsläufig weitergeben und dann hing das alles bei dir, ja. Und dann warst du halt immer der zweite Sieger. Und das wollte ich auflösen.
Das heißt, heute steht die Produkte her unter der Marke Veganz, aber auch unter einer White-Label-Marke für andere sozusagen.
Genau.
Ich springe mal so ein bisschen schon rein in ein sehr interessantes Thema, was gerade aktuell bei euch reinkommt, weil ich glaube, es passt hier ganz gut, nämlich das Orbifarm-Konzept. Na, vielleicht kannst du erstmal ganz kurz erläutern, was hat es damit auf sich, was ist das, was kann man unter Orbifarm verstehen?
Ganz kurz.
Genau, in drei Sätzen, wir gehen noch tiefer drauf ein.
Das kann ich dir nicht ganz kurz erklären. Also der Auslöser war unsere Erbsenfleischentwicklung mit der TU Berlin, haben wir ein Erbsenfleisch auf Trockenbasis quasi entwickelt, dass man diese Kühlkette mal los wird. Und haben dann hier eine Produktion aufgebaut und haben festgestellt, Mensch, wir brauchen sehr viele Erbsen. Mhm. Und die umliegenden Bauern regional wollten uns nicht beliefern. Warum, müssen sie euch selber erklären. Ich habe es damals nicht verstanden. Das hat uns aber gezwungen und meine Frau kam auf die geniale Idee, weil wir zu Hause auch schon viel mit so Indoor-Farming-Cubes gearbeitet haben und sie halt auch, was Garten angeht, ein viel besseres Verständnis hat als ich und Pflanzen, hat sie gesagt, Mensch, Erbsen müssten auch im Indoor-Farming gehen. Da haben wir überall auf der Welt recherchiert und haben festgestellt, das macht noch keiner. Warum eigentlich nicht? Und dann haben wir damals noch mit InFarm ein Projekt gestartet, das ist aber im Sand verlaufen, weil die das nicht technologisch nicht leisten konnten. Außerdem sind sie dann danach pleite gegangen und dann haben wir wirklich von null, ohne dass wir wussten, wo das endet, im Fraunhofer-Institut ein Forschungsprojekt finanziert und gestartet und gesagt, der Auftrag war, wie kultiviert man Erbsenprotein im Indoor-Bereich? Weil bisher, wenn du Indoor-Farmen, die haben leider mittlerweile einen sehr schlechten Ruf, weil alle Firmen, die das gemacht haben, sind alle pleite gegangen, weil die halt immer mit Salat und Kräutern hantiert haben und immer so für den lokalen Bereich, ne, also hier frisch Schnelllieferung an die Supermärkte oder an die Restaurants, so das hatte so den Nimbus Indoor Farming. Und jetzt sind wir gekommen, haben gesagt, nee, wir wollen ein Commodity machen, also ein Vorprodukt der Industrie, ein Protein, was schon mal wertschöpfungsmäßig eine ganz andere Liga ist, ja, weil du über eine ganz andere Spreizung auch redest, wie du es verwenden kannst und auch nicht so den Druck hast, innerhalb von 7 Tagen das wegzukriegen. Also sind wir zum Fraunhofer gesagt, könnt ihr das machen? Könnt ihr mal testen, checken? Das haben sie gemacht und die haben das auf eine Anlage gemacht, die sie selber als Patent in der Schublade hatten und die Ergebnisse waren mindblowing, wirklich, also waren wir alle überrascht und sie selber am meisten, glaube ich, und wir hatten also aus dem Stand, ohne dass da große Parameter, hatten wir aus dem Stand mal den doppelten Fruchtertrag gegenüber der konventionellen Landwirtschaft, also draußen, wir haben also pro Quadratmeter nicht 500 Gramm, sondern 1,2 Kilo gehabt, also Erbsen, Frucht. Was schon mal genial ist, weil wir können 6-mal im Jahr ernten gegenüber konventionell, die können nur 1-mal. Also hast du schon mal den 12-fachen Wert, ja, wenn du es aufs Jahr siehst, pro Quadratmeter als Ausbeute. Da haben wir gesagt, boah, das ist ja genialo. Also haben wir uns diese Patente für diese Technologie, also die Hardware, gesichert weltweit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich jetzt noch keine richtige Verwendung gehabt. Ich wusste nur, ich muss das haben. Weil das ist, wenn du das live miterlebst und den Prozess mitverfolgt hast, ist es einfach so überwältigend genial. Und ich meine, Gedanken waren dann sofort, oh Gott, wir können ja mit unseren Produkten, wir können irgendwo eine Fabrik in die Wüste stellen und können dort Fleischersatzprodukte machen. Ja, das war so mein erster Impuls. Kann man machen, aber mittlerweile ist dann noch viel besser, was Besseres draus geworden. Und dann haben wir weitere Versuche gemacht. Die Effizienz steigert sich immer weiter. Du brauchst auch kein Wasser, ne? Also es ist Aeroponik, also wird fein genebelt, hinten die Wurzeln besprüht und dann tropft es wieder zurück und wird im Kreislauf. Also du hast 95% weniger Wasserverbrauch, du brauchst kein Land, du brauchst keine Pestizide, du brauchst keine Erde, du hast keine Schädlinge, du bist in einem völlig geschützten Environment und kannst die Pflanzen wirklich perfekt dorthin bringen ohne Gentechnik. Ja, Gen kann man auch machen, dann kannst du noch mehr rausholen, aber nicht mehr so viel tatsächlich. Und ohne Gentechnik kriegst du quasi das maximale Ergebnis, was du in der freien Wildbahn nie bekommen würdest und hast halt aber auch 6-mal im Jahr die Ernte.
Wahnsinn. Ich finde es interessant, dass du gerade angefangen hattest mit, du hast keine Bauern überzeugt bekommen, in Brandenburg die Erbsen zu liefern. Und jetzt bist du bei, ey, wir revolutionieren die Art und Weise, wie wir Erbsenproteine erzeugen. War das ein Zufall? Oder, also ich meine, warum seid ihr auf die gekommen und sagt, hey, wir gehen jetzt ins Farming-Geschäft und holen uns ein bisschen Land und machen da unsere Eigenproduktion?
Durch meine Frau. Also meine Frau war die Impulsgeberin, die mir, wir sind auf einer langen Autofahrt nach Spanien, Südspanien mit dem Tesla, da hat man viel Zeit zu reden.
Beim Laden.
Ich kann dir heute noch sagen, es war zwischen Lyon und irgendeiner anderen Stadt, hat sie mir diese Idee offenbart und es war wirklich, hat mich sofort angezündet und abgeholt, ja. Es ist technologisch, wir wussten aber nicht, was da rauskommt. Ganz ehrlich, das wussten wir nicht. Das kannst du vorher auch nicht wissen. Und sag mal ganz ehrlich, das Geld, was du dann bezahlst für so Forschungsprojekte, das kannst du eigentlich abschreiben, weil es hätte ja auch komplett im Sand verlaufen.
Klar.
Aber in dem Fall ist es alles super geworden. Es wird ja noch viel besser, weil wir haben dann wieder eine These, auch von meiner Frau.
Das sollte die Vorstandsvorsitzende werden.
Eine These war, ja sag mal, Proteine stecken ja nicht nur in der Frucht, die stecken ja auch in der Pflanze und auch in der Wurzel. In der freien, konventionellen Landwirtschaft wird es weggeschmissen oder wird Biogas oder Tierfutter. Wir können ja die komplette Pflanze ernten von uns. Also bei der Orbifarm ist es so, ist ja so ein Fließband, was hoch und runter geht, ja. Vorne säst du, hinten erntest du. Also relativ einfaches Konzept. Wird am Licht vorbeigezogen, von hinten bewässert, mit Sprühnebel. So, das ist mal so ganz im Groben. Ja, immer so Amplituden, hoch, runter, mehrere Loops. Und du hast ein hochreines Produkt, weil es sieht niemals einen Schädling, es sieht niemals irgendwelche Pestizide, es steckt nicht in Erde, wo auch, ich sag mal, Verunreinigungen drin sind. Also haben wir gesagt, dann lass uns doch mal testen, ob wir da auch Protein rauskriegen. Nächstes Forschungsprojekt mit einer anderen Institutionen und dann haben wir die ersten Laborergebnisse, haben uns genauso umgehauen, weil plötzlich kam raus, ja Moment mal, in der Grünpflanze stecken nicht nur fast genauso viel Protein wie in der Frucht, sondern es stecken auch noch andere wichtige Nährstoffe drin, so die du sonst in der Proteinextraktion, die einfach weg sind. So, und das dritte war dann die Wurzel. Okay, geht auch. Also jetzt sind wir an dem Stand, wir können anstatt die Frucht auf der Orbifarm die komplette Pflanze verwerten.
Was den Ertrag nochmal zigfach erhöht wahrscheinlich.
Was den Ertrag nochmal verdreifacht. Das heißt, du bist bei 36-fach höherem Ertrag gegenüber konventionell. Und jetzt gibt's überhaupt keinen, also da kannst du jeden Business Case rechnen, ja, hoch und runter, vor und zurück. Du wirst niemals negativ sein, weil das einfach für einen Farmer ist das ein No-Brainer. Mhm. Was du brauchst, ist Energie, ja? Und Energie kostet Geld. Und da muss man entsprechend auch Technologien einsetzen, sind wir aber auch dran. Und was wir jetzt gemacht haben, damit das Verständnis auch rüberkommt, Vegans geht jetzt nicht unter die Pharma, ganz im Gegenteil. Aber was wir haben die Technologie und wir haben jetzt einen Partner mit der Körber Group, ja, aus Hamburg, Maschinenbauspezialist, Hidden Champion, wirklich ein absolute Profis dort. Die haben aus einer Insolvenz, ja, Leute eingestellt, die halt auch schon Farm gebaut haben. In einem anderen Setup, ja, aber die wissen schon, von was sie reden, die haben schon Farm gebaut, die haben sie betrieben. Und mit denen haben wir jetzt einen Vertrag gemacht, nachdem die unsere Technologie auf Herz und Nieren gecheckt haben und gesagt haben, wow, geil. Und die bauen jetzt die Farm für uns. Die bauen die Farm, ja, sie konstruieren sie, sie übersetzen das, was heute im Labor im kleinen Maßstab, weil so klein ist es nicht, sind auch schon 12 Meter lang und 3 Meter hoch, ja, und 1,5 Meter. Also es ist schon was, aber das, was unsere Farm, die sind 12 Meter hoch, 52 Meter lang und 3 Meter breit, ja. Also das ist ein Loop, das ist ein Fließband und vorne sehst du, hinten erntest du, ja. Ein Zyklus 60 Tage und dann bist du permanent am Ernten. Alles maschinell. Und dann stehen in so einer Halle, stehen dann 50 solcher 52 Meter, 12 Meter hoch Türme, ja.
Erbsenproteine vom Fließband, ja.
Und das ist richtig Produktion und da kommen richtig was raus, ja. Da kommen 5.000, 6.000 Tonnen Erbsen.
Das heißt, Körber kümmert sich um die Produktion, ihr liefert sozusagen die Technologie und die Lizenz dafür.
Der Körber kümmert sich um die Konstruktion, Körber kümmert sich um den Bau und Körber kümmert sich um den Vertrieb. Was wir machen in dem Spiel, wir sind vielleicht Kunden für das Erbsenprotein, ja. Das so ging es ja mal los, ja, also ja. Da hätte ich schon gern was von. Aber was wir machen, klar, wir haben es jetzt am Anfang alles finanziert und finanzieren es weiter, dass es zu diesem Serienstand kommt. Wir kriegen dann quasi eine Lizenzgebühr. Ja, für jede verkaufte Anlage kriegen wir eine Lizenzgebühr und wir kriegen für jede Ernte, für alles, was auf den Anlagen gebaut wird, kriegen wir eine Lizenzgebühr. Für uns ist es ein Software as a Service System, ja? Nur, dass es nicht Software ist, sondern dass es
Erbsen as a Service oder Proteine as a Service.
Nee, es ist genial. Und es ist, und wir können überall auf der Welt und gerade in Regionen, wo es heute, wo nichts wächst, wo es nur kalt ist oder wo es nur heiß ist, ja, also zum Beispiel Norwegen, hast du extrem viel Wasserkraft, Überschuss, ja, können wir so eine Farm locker hinbauen und da wird sehr viel Protein heute gebraucht, weil die ihre ganzen Lachsfarmen damit bestücken müssen, ja. Oder wir gehen nach Afrika oder nach in die UAE, wo du mitten in die Wüste so eine Halle bauen kannst, 30.000, 50.000 Quadratmeter. Und dann kommt da, dann kommen da Erbsenprotein raus, womit du 150.000 Menschen ein Jahr lang ernähren kannst mit Protein.
Da, wo Energie ist, da könnt ihr dann hinstellen und produzieren. Genau.
Also das Geilste ist halt, wenn du es, gerade in den Regionen, wo es, wo halt nichts wächst, hast du halt meistens Energie im Überschuss. Hm. Das ist eine Korrelation, die dann zufällig sogar noch aufgeht. Und deshalb sind wir im Moment auch mehr mit diesen Staaten unterwegs. Und es ist auch sehr regierungsnahes Geschäft, ja, weil die natürlich, denen geht's heute um Ernährungssicherheit, ja. Die gucken, wie sie ihre Bevölkerung in den nächsten 10, 15 Jahren noch satt kriegen, weil sie müssen heute 90% ihrer Sachen importieren. Gerade UAE, der ganze arabische Raum, die sind sehr stark abhängig von Importen. Und für die lösen wir sehr viele Probleme.
Deswegen auch der Grund, warum wir in Dubai sitzen mit der einen Gesellschaft?
Genau. Genau. Das ist der Grund. Weil hier total sitzen quasi die potenziellen Kunden und Geldgeber, die sowas auch. Ich meine, so eine Farm kostet heute 150, 200 Millionen Euro, ja, wenn du dir die heute zu den heutigen Kosten hinstellst. Mhm. Die wird günstiger, die wird irgendwann noch 30, 40 Millionen kosten. Was in, also wirklich, was du da rausholst, ist viel, viel höher. Also der Ertrag im Vergleich zu den Investitionen. Vor allem, du brauchst kaum Menschen da drin. Das System arbeitet quasi autark. 5, 6 Leute und dann kannst du so ein Ding ein Jahr lang durchnudeln lassen, ja.
Was ich gerade total krass finde, ist, ihr arbeitet direkt an den SDGs, an zwei von diesen SDGs halt gerade dran und wahrscheinlich eher so aus Versehen oder gar nicht, weil das so der Plan war, ne, mit diesem Hunger, aber auch eben mit der Wasserknappheit und werdet da, so klingt das jetzt gerade aus deinen Ohren, irgendwie zu einem globalen Player.
Genau, die Scheiß haben es schon verstanden, hoffentlich, zumindest haben wir es ihnen vorgestellt. Und das werden noch andere verstehen. Das ist ja bis vor 3, 4 Wochen war das komplett unterm Radar. Wir kommen jetzt so langsam raus, weil wir jetzt die Technologie soweit fertig haben. Der Prototyp wird gerade gebaut, ja. Also wir können es jetzt auch der Weltöffentlichkeit live zeigen. Mhm. Bisher haben wir das alles im Stealth-Modus, ja, alles so unter Verschluss. Als wir vor einem Jahr, anderthalb die Meldung rausgegeben haben, dass wir die Patente vom Fraunhofer übernommen haben, da hat keiner gewusst, was wir damit wollen. Ja, die haben uns allen Vogel gezeigt. Jetzt wird so dem einen oder anderen klar, was für eine Position wir uns auch da, jetzt kann man sagen Zufall, weiß nicht, ob es Zufall war, es glaube ich, es war der energische Wunsch, das Thema Erbsenprotein als Superproteinquelle zu gewinnen. Und das Geile ist ja, wir können ja mittlerweile nicht nur Erbsenprotein, wir machen ja noch mehr. Du kannst ja auf der Hobbyfarm kannst ja alles anbauen. Erdbeeren, du kannst
ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Also. Weizen anbauen, du kannst alles machen. Wir haben uns halt am Anfang auf eine Frucht konzentriert und die haben wir jetzt mal durchgenudelt bis zum Exzess. Jetzt sind wir gerade dran bei Kichererbsen und bei Ackerbohnen. Also auch sehr potente Proteinquellen, sehr gute Proteinquellen. Muss man weiterschauen, ne? Also es geht auf jeden Fall mehr.
Was ist denn so der Zeitframe, in dem wir uns da gerade bewegen? Also wann kann ich das erste Produkt von euch kaufen mit Erbsenproteinen aus so einer Hobbyfarm?
Also kaufen, das also richtig im größeren Maßstab werden wir produzieren auf der Pilotanlage oder auf dem Prototypanlage nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres geht es los. Das wird aber wahrscheinlich noch nicht im Verkauf landen, da werden eher noch Versuche laufen. Wie kriegt man aus den Erbsen, aus der kompletten Pflanze die Commodity dann auch hergestellt? Ja, das ist ja heute sehr aufwendig, sowas herzustellen. Du musst die Früchte erstmal von der Pflanze trennen, dann musst du die Erbsen da rausholen, dann musst du sie trocknen, entölen, dann musst du sie trennen, Fasern, Ballaststoffe, tralala im Dekanter. Ja, also es ist ein bis so ein Erbsenprotein in der heutigen Industrie bei der Industrie gelandet ist, vergehen sehr viele Prozessschritte und sehr viel Energie wird da auch aufgewendet. Transport und das meiste Erbsenprotein heute kommt aus Kanada. Du kaufst es aber in China.
Wegen der Weiterverarbeitung oder was denn?
Ja, China ist schon eine große Drehscheibe für Erbsenprotein.
Hm. Faszinierend.
Wir kaufen nicht unser Erbsenprotein, wir kaufen es in Frankreich heute. Aber am Ende kommt es auch aus Kanada, ja. Also unser jetzt nicht, weil wir darauf achten, dass es Europa ist, aber der größte Erbsenproduzent der Welt ist Kanada tatsächlich. Würde man nicht glauben, aber das liegt daran, weil die Erbse ist nicht so temperaturempfindlich, ja. Also die verträgt auch mal 16 oder 15 Grad und hat auch nichts gegen Regen.
Gibt es da irgendwelche Regularien, die ihr erstmal überwinden müsst? Also, ne, wo du gerade auch meintest, dass ihr andere Teile der Erbse dann irgendwie verwenden wollt und so, da können wir vorstellen, dass da irgendjemand sagt, na, das müssen wir einmal mal prüfen, ob das überhaupt essbar ist und
Das machen wir gerade.
Okay.
Ist aber essbar. Also da ist die Erbse ist, das geht jetzt bei anderen Pflanzen nicht. Zum Beispiel bei Soja würde es nicht gehen, ja, wenn wir Soja anbauen würden. Was wir nicht wollen, weil Soja ist eine Ölpflanze und Soja ist ein Allergen. Mhm. Da holst du dir andere Probleme mit rein. Wir lieben schon diese Hülsenfrüchte, ne? Weil es einfach gesundheitlich vom Ernährungsprofil für uns Menschen perfekt ist, ja. Erbse ist super verträglich, hat super Nährstoffprofil. Bei Soja ist das alles ein bisschen anders, komplizierter. Und außerdem, das meiste Soja landet eh im Tierfutter. Also wir wollen jetzt nicht zwangsläufig fürs Tierfutter dort der Haus- und Hoflieferant werden. Aber was ich euch sagen will, wir sind bei einer Commodity gelandet, die vielfältig einsetzbar ist. Und Proteine sind sehr weit verbreitet heute in der Anwendung. Ja, wir hängen gar nicht mehr so sehr an dem Thema, dass wir unsere Produkte da draus machen wollen. Wollen wir natürlich, aber das Anwendungsfeld ist viel breiter geworden.
Ja, man hätte auch überlegen können, na, wenn ihr jetzt ganz günstig Erbsenproteine so herstellen könntest, in eurer Macht zu lassen und dadurch eure Produkte günstiger anzubieten, aber das ist ja nicht der Plan, sondern eher, ich sag mal, auch der ganzen Welt damit was Gutes zu tun,
genau.
Diese Technologie
zu verbreiten. Das ist jetzt mein Plan oder unser. Also daraus ist das jetzt erwachsen und mein Thema ist, und das spielt uns jetzt leider, muss ich sagen, oder für uns zum Glück, die ganzen Klimakatastrophen und die ganzen Bewegungen, die gerade sind, ja, Ernteausfälle, gerade dieses Jahr war extrem, was, ihr seht ja selber, Olivenöl kostet das Dreifache, ja, Kakao kriegst du kaum noch zu kaufen, sind wir auch Leidtragende gerade mit unseren Schokoladen, Bananenkatastrophe, du hast immer mal wieder so, ja, also so richtig fette Einschläge und die kommen halt immer häufiger und immer öfter. Und damit gibt's eine Verteuerung, eine Verknappung der Rohstoffe und wir werden aber mehr Menschen. So. Und das ist ja der Grund, warum, und das finde ich so an Europa so schade, dass hier eher das Alte versucht wird zu bewahren, krampfhaft. Das Alte zeigt aber, dass es nicht zukunftsfähig ist. Und die Länder, jetzt China und aber auch die arabische Welt und Afrikaner, die sind da viel vorausschauender und sagen, hey, das sichert uns Ernährung, ja, für meine Bevölkerung. Und deshalb ist es auch so regierungsgetrieben aktuell. Und das ist jetzt auch egal, was das kostet, ja? Weil subventionieren tun die allen möglichen Scheiß, ja?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist euer zukünftiges Geschäftsmodell jetzt Lizenzierung?
Na, für das Orbifarm ja.
Okay, aber das wäre dann ein Standbein unter mehreren.
Orbifarm ist ein reines Lizenzierungsmodell. Natürlich, wir forschen weiter, wir finanzieren die Forschung. Das ist quasi unser Part in dem Game, weil wir wollen ja dem, der dann eine Farm betreibt, auch was anbieten. Ne? Der zahlt ja eine Lizenz dann. Und der soll auch schon, sag mal, der soll ja eine Berechtigung haben, ne? Maintenance und so macht alles Körber. Alles, was so Pflanzen, Biotech ist, das kommt von uns, ja?
Das Thema, du hast vorhin das schon mal so ein bisschen angesprochen, Wasser aus der Produktionskette oder Wasser aus dem Kreislauf rauszunehmen. Welche Rolle spielt Wasserknappheit, ich sag mal, in der Philosophie von Vegans?
Eine riesige. Also wir haben ja Orbifarm ist auch ein Beispiel, weil wir weniger Wasser zum Anbau verbrauchen, ja. Aber wenn ich jetzt mal schaue, unsere gedruckten Milchblätter, ja, wo wir das Wasser rausgenommen haben, oder jetzt unsere Fleischersatzsachen, wo kein Wasser drin ist, das bringt uns mal mit Blick in die Zukunft in völlig neue Dimensionen, was Werkstoffkreisläufe angeht, ja. Weil mit Wasser machst du das so kompliziert und so teuer und so unnötig, auch was die Emissionen, CO2 und überhaupt die ganze Belastung angeht, ja. Transportkosten, Transportwege, Transportvolumina, Gewicht. Du machst alles so kompliziert und dann hält es sich auch nur noch ein Bruchteil von dem, als wenn du es einfach trocken machst, ja. Also, und wir werden als Menschheit zwangsläufig dahin kommen, dass wir uns über solche Produkte Gedanken machen müssen. Und wir sind halt angetreten und sagen nicht, wir warten nicht, bis wir müssen. Wir machen schon, wenn wir es wollen.
Ihr habt 2023 oder vor anderthalb Jahren eine Pressemitteilung rausgebracht, dass Deutschen sich oder sehr viele Deutsche sich um Wasserknappheit sorgen. Da war ich erstmal so ein bisschen erstaunt und dachte, gut, das war jetzt auch noch Dürresommer, ne? Da haben wir auch das wirklich auch mal erfahren. Dieses Jahr ist das ja hier wieder ein bisschen anders. War mir nur nicht so klar, dass das hier in Deutschland so ein Thema ist. Du hast gerade global angesprochen, das verstehe ich natürlich vollkommen.
Nee, Deutschland ist ein riesiges Thema. Also vor allen Dingen, mir geht's jetzt, vergiss mal die ganzen Trocken, die du wahrnimmst. du musst auf die Trinkwasserreservoirs schauen. Und die sind A, verseucht. Guck mal in Gebiete wie Niedersachsen oder Bayern, wo eine exzessive Tierzucht, wo viel Gülle eingetragen wird. Da ist ja auch Deutschland im EU-Verfahren knapp entgangen. Ja, jetzt kommt es aber wieder neu auf. Ja, die Niederlande schließt Höfe, weil die einfach so viel Gülleeintrag haben ins Grundwasser. Also durch die Tierzucht wird das Grundwasser so verseucht. Und wir haben in Niedersachsen, du kannst ja mal, ich habe mir Karten angeguckt, da fällt es tot um. Und ich wundere mich, dass die Öffentlichkeit da so ruhig bleibt. Ja, du hast da knallrote Gebiete, wo das Grundwasser komplett verseucht ist mit Nitrat. Und ich staune, dass da kein Aufschrei durch die Gegend geht. Ja, also das ist ja unsere Basis, unsere Lebensbasis ist Wasser. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es überall zu kaufen gibt. Ja, und guck mal nach Spanien. Meine Frau hat jetzt viele Jahre in Spanien gelebt, guck mal dahin. Du trinkst da nicht Wasser aus dem Hahn oder so, das kriegst du nur so abgepackt zu kaufen, ne? Weil Wasser ist dort ein extrem hohes Gut und das ist ein ganz anderer Umgang damit, als das, was wir hier haben in der westlichen Welt heute, ne?
Ja, ist ja brutal. Also ich hatte auch schon vor 10, 15 Jahren oder weiß ich wie lange her, ne, dass so Wasser das Öl der Zukunft hat, ist, also im Sinne von, dass es halt darüber halt eben harte, ich drück's mal vorsichtig aus, Streitereien drüber geben wird. Und ne, wenn wir natürlich auch noch Prozesse haben, die das verfügbare Wasser nochmal weiter reduzieren, wie zum Beispiel durch die Güllezufuhr bei der Tierzucht, dann machen wir das Problem noch prekärer, ne?
Ja, und ich kenne das auch noch so vor 10, 15, 20 Jahren, war ich noch bei Daimler, habe ich mich mal mit ein paar Wissenschaftlern unterhalten, die haben sich damals schon mit Elektromobilität beschäftigt und die haben mir damals schon gesagt, Wasser, da werden die Kriege in der Zukunft drüber geführt. Ne? Ich habe das gehört, aber ich war so wie heute, dass die meisten noch weglächeln, habe ich das auch gemacht, aber es ist tatsächlich eine latente Gefahr, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will einfach diese Sinnhaftigkeit, warum mache ich zum Beispiel jetzt Fleischersatz, ja, dann bleiben wir mal dabei. Oder nehmen wir mal die Milch, das ist noch prekärer. Warum schipper ich in der Welt Tetrapacks mit 90, 95, 97% Wasser umher?
Ja.
Und verkauf's dann für ein Grundnahrungsmittel, wo ich sage, ey, das ist doch der, ihr verarscht doch die Leute oder die Leute, ihr lasst euch verarschen, ne? Also, und das ist ja bei Milch, Kuhmilch genau das Gleiche. Kuhmilch ist auch 90, 87% Wasser. Du kaufst Wasser. Und wenn du weißt, wie heute Kuhmilch hergestellt wird, dann weißt du, das ist Wasser. Was soll das? Also, das können wir uns nicht mehr erlauben, solche Spielereien, ja?
Ja, aber als Verbraucher können wir uns das ja erlauben. Also wir können uns das zumindest jetzt hier noch leisten und wir tun das ja auch. Die Regale sind ja voll mit diesen Pflanzenmilchen.
Ja, aber auch Milch.
Genau, Milch, genau. Aber auch jetzt im Pflanzenmilch und da seid ihr ja auch eben mit unterwegs und ihr bietet da ja auch ein Produkt an, was ich, glaube ich, nicht aussprechen kann. Kannst du das mal kurz nennen?
Millig.
Einfach Millig, okay.
Millig, ganz einfach.
Genau. Einfach Millig. Wenn ich auf den Preis gucke, darauf wollte ich gerade nur kurz hinaus, dann ist es aber nicht ganz so günstig. Das heißt, als Verbrauchender, der ich vielleicht einen Preisvergleich mache.
Ist eigentlich günstiger sogar. Also du darfst natürlich nur Äpfel mit Äpfel vergleichen. Also wenn wir... Es gibt ja bei der Pflanzenmilch auch verschiedene Qualitätskriterien. Es gibt einmal bleiben wir mal bei Hafer, um es einfacher zu machen. Es gibt aber auch in jeder anderen Pflanzenart. Hafer ist die beliebteste mit über 60% Marktanteil. Hafer kannst du den billigsten Hafer vom Feld nehmen, ja quasi. Also kurz nachdem die Pferde es verfüttert kriegen, kommt die nächste Stufe, dann kriegen es die Menschen. Den kriegst du auch schon für 79 Cent zu kaufen, ja. Dann hast du quasi 97% Wasser oder 93. Und der Rest ist billigster Hafer, wie gesagt, Gütefuttermittel. Wenn du diese Tetrapacks aufmachst, kommt dir erstmal nur Wasser entgegen. Du musst schütteln, aber das wird nicht besser. Ja? Also du hast halt eine sehr wässrige, da hast keine Funktion. Du hast in der Regel sehr viel Zucker drin. Hafer ist ja nicht ganz unumstritten, ja, durch den, es ist ein kohlenhydratreiches Lebensmittel, ja, weil du halt durch die Fermentation extrem viel Eigenzucker hast als Kohlenhydrat, so, dann hast du extrem viel Zucker davon drin. Lässt sich nicht verarbeiten, irgendwie für Backen, Kochen und so weiter. Du kannst es fürs Müsli so ein bisschen reinkippen, fertig, ja. Und auf der anderen Seite hast du die Hafermilch, so eine Oatly oder auch eine Alpro Barista, ja, die schäumt, die hat ein cremiges Mundgefühl. Da sind aber auch, ich sag mal noch, das Öl mit drin, da ist ein hochwertigerer Hafer drin. Das ist ein ganz spezieller Fermentationsprozess. Und die kosten heute zwischen, ja, ich sag mal um die 2,50 Euro, ja. So, und unsere kostet jetzt ganz normal Listenpreis 1,79. So. Du kriegst sie aber auch für 1,25, 1,30, 1,40. Dann bist du aber Bio-Qualität, du bist Barista und du bist glutenfrei. Also du hast, so ein Produkt gibt's gar nicht auf dem Markt, weil eine Oatly ist nicht glutenfrei und ist auch nicht Bio und kostet trotzdem 2,50 Euro oder 2,60 Euro.
Ne? Ihr bietet noch einen Mixer dazu an, dass ich mir das halt selber...
Brauchst du nicht. Ja, das machen wir.
Marketing?
Bundling ist das.
Nee, wir haben gedacht, dass wir quasi so als Paket, aber die Leute sind nicht, die brauchen nicht erzogen werden und Mixer hat auch jeder zu Hause, aber du brauchst noch nicht mal einen. Also das hat sich aber erst im Nachhinein rausgestellt. Du kannst es auch, also wir haben mittlerweile Power-User, ja, die packen das morgens, so wie sie Kaffee machen, packen sie das in Wasser, dann gehen sie duschen, Zähne putzen und kommen wieder, schütteln einmal und haben Milch. Ja, du brauchst da keinen Mixer. Also es ist, du hast diese, oder jetzt die Outdoor-Camping-Leute, ja, die haben keinen Mixer dabei oder brauchen keinen. Die packen sich das in ihre Flasche, die sie mit haben, machen Wasser vom Berglauf, ja, holen sich ein bisschen frisches Wasser, warten 20 Minuten, schütteln und haben Milch, ja, auf der Berghütte, auf der Alm oder beim Camping, wie auch immer, name it, ja. Für die Convenience-Typen, die jetzt, für die haben wir es ja gemacht, für die McDonald's und Starbucks dieser Welt, die halt sagen, okay, du willst jetzt einen Latte Macchiato haben, ja, dann bereiten die genau in der Sekunde frisch den Latte Macchiato aus dem Shih-Tzu. Die haben keinen Verwurf, also schippen abends nichts weg, weil nur einmal in der Woche jemand vorbeikommt, der eine Hafermilch will, was bei McDonald's tatsächlich so ist aktuell.
Wahnsinn.
Und die machen immer on demand, stellen die das frisch her, ja, und machen dann den Latte Macchiato, den Cappuccino oder sonst was daraus, ein Frappé. Und die haben keine Lagerfläche, sie müssen nichts kühlen, ja, es hält sich alles, es nimmt wenig Platz weg und es hat keinen Müll. Das kommt auch noch dazu, darfst du ja nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie viel Tetrapacks Milch ihr in der Woche so trinkt oder im Monat. Wir haben Kunden, die sagen, die gelbe Tonne wird jetzt nur noch einmal im Monat abgeholt, anstatt vorher jede Woche. Weil einfach, wenn du viel von diesem Zeug trinkst, so einen Tetrapack kriegst du halt auch nicht klein.
Ja, wollte ich schon erst rumkritisieren. Ne? Man braucht diesen Mixer, jetzt verkaufen sie auch noch diesen Mixer. Wie nachhaltig ist das denn eigentlich? Jetzt muss ich noch Elektroschrott produzieren, um meine Hafermilch trinken zu können. Jetzt kommst du daher. Ach, vertrau nicht der Vegans Webseite, kauf dir einfach nur das Pulver und dann ist gut.
Das ist kein Pulver, das ist auch der Trugschluss. Das ist ja auch im Herstellungsprozess, denken viele, ja, Pulver getrocknet, ist ja totaler Quatsch.
Schmeckt wie Instant-Kaffee, ne?
Nach der Fermentation aus dem Liquid gedruckt und dann ja, verpackt und weg. Also wenn du vorher noch ein Pulver herstellst, dann hast du energetisch nicht viel gewonnen.
Ihr seid ja durchaus innovativ dann da auch an einer Stelle unterwegs. Was ist denn dann der Antrieb dabei? Kommt dann jemand bei euch im Unternehmen und sagt, hey, das ist irgendwie dämlich, das Wasser durch die Gegend zu schleppen und dann fängt man an zu entwickeln? Oder ist es, sage ich mal, wirtschaftlich getrieben, komm, wir können das hier günstiger machen, wenn wir das reduzieren?
Das kommt später. Nee, der Antrieb kommt wirklich, weil wir immer getrieben sind von Klima- und Umweltschutz. Das ist immer unser Treiber. So. Und es kann sein, dass Ideen von außen an uns herangetragen werden. Aber warum, guckt doch mal da und wir entwickeln sie von da weiter. Es kann auch sein, dass wir selber drauf kommen und dann uns Leute suchen, mit denen wir das entwickeln. Also es ist so wie beim Fraunhofer jetzt zum Beispiel. Ja. Unterschiedlich, gibt ganz unterschiedliche Motivationen. Aber getrieben sind wir immer vom Klima- und Umweltschutz. Das ist immer unser Hauptthema.
Und dann versucht ihr im zweiten Schritt die Ökonomie dahinter so hinzukriegen, dass sie auch funktioniert.
Das klappt auch nicht immer, ne? Also du hast auch Fälle, wo es dann nicht funktioniert.
Du brauchst ja auch die Verbrauchenden, ne? Wir müssen ja auch mal irgendwie an die Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie denken. Wie weit wird denn, ich sag mal, euer Innovationsgeist vom Markt belohnt oder auch abgestraft?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Fälle jetzt wie bei Millig. Da geht es schneller, als wir das dachten. Wir haben gedacht, klar, du hast einen Education-Faktor, weil es ist nicht selbsterklärend, wenn das im Regal steht, aber es geht dann doch schneller jetzt und wir machen jetzt auch mehr und mehr für die Industrie. Also stell dir vor, Bäckereien verarbeiten heute Mengen an Milch, aber die müssen auch immer diese Kartons dann oder großen Kanister, brauchen sie alles nicht mehr, die brauchen einfach unsere Sheets, schmeißen sie rein, ja? Da brauchst du nicht mal Wasser, die schmeißt einfach mit rein. Die lösen sich schon auf. Du hast diese ganzen Systemgastronomie-Guys, die jetzt dahinter kommen, Mann, wir können ja richtig Geld sparen, ja? Also ganzen Hotels, wo du morgens dann, weißt du, wenn du da eine Pflanzenmilch willst, und ich verrate euch mal was, wir können ja theoretisch auch Kuhmilch machen, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
In der Orbifarm, oder?
Wie geht das? Das musst du erklären. Wie mache ich Kuhmilch als Veganer?
Ja, Kuhmilch als Sheet gedruckt. Das ist genau das gleiche wie bei Hafer.
Aber dann schon im Ursprung von der Kuh ausgehend oder irgendwie anders erzeugt?
Nee, der Kuhbauer liefert seine Rohmilch ab, die wird dann runter reduziert in der Feuchtigkeit und dann kommen noch ein paar Zutaten rein, dann wird es gedruckt. So wie wir es bei Hafer auch machen. So.
Ganz so vegan ist das dann aber nicht mehr.
Nee, machen wir auch nicht, aber wir haben die Technologie, es zu tun.
Es löst das Transportproblem dann wiederum, ne, der Milch.
Ah, wir haben hier wieder ein Lizenzmodell gerade entdeckt, das verkauft ihr weiter.
Darf ich noch nicht drüber reden, aber ja, ja, wir haben eins entdeckt.
Ja, also was ich echt schön finde in euren Geschichten, das ist immer so das, was ich immer hoffe zu hören, dass man von der Ökologie auskommt, ökonomische Innovationen auch dann findet oder sagen wir Wettbewerbsvorteile erzeugen kann. Und das finde ich echt eine positive Geschichte, anstatt immer zu hören, hey, das wird alles teurer und schwieriger, wenn wir jetzt irgendwie hier ökologisch werden wollen.
Aber trotzdem, die Frage von Thomas war nicht unberechtigt. Es ist kein Selbstläufer und allein durch Innovation hast du noch nicht den Markterfolg. Du musst schon sehr viel auch investieren an Geld, an Zeit, an Know-how, an Geduld. Und du musst das Vertrauen deiner Handelspartner haben. Und jetzt sind wir schon ziemlich viele Jahre am Markt und haben unter Beweis gestellt, dass wir innovativ sind. Dafür sind wir ja öfters schon ausgezeichnet worden als innovativste Marke und Foodmarke in Deutschland. Also das kommt bei den Verbraucherinnen schon an, ja, dass wir das sind. Aber münzt sich das automatisch in Käufe um? Na, das dauert immer. Das dauert länger und dann gibt's Handelspartner, die haben dann keine Geduld, weil sie sagen, wir brauchen die Rotation im Regal, ja, wir gehen wieder aufs Alte zurück und das gibt's. Die Diskussion haben wir auch. Also es ist jetzt nicht alles Sonnenschein. Es ist schon auch sehr kompliziert und komplex, die Leute immer dann in der Endkonsequenz zu überzeugen, dass es alles schon wird.
Es ist ein fieser Markt, ne, wie du schon meintest. Also einerseits müsst ihr irgendwie Konsumenten halt überzeugen, Dinge halt auszuprobieren, die vielleicht auch neu sind. Es gibt immer den Faktor Preis, der da eine Rolle spielt.
Na gut, da sind wir gut.
Dann kommt halt noch das Problem hinzu, dass, glaube ich, allgemein Lebensmittelmärkte, Supermärkte ein echt fieser Sektor ist, ne, der mit hartem Wettbewerb.
Du, ich komme aus der Automobilindustrie,
okay,
ich kann
ja,
dir Geschichten erzählen. So ganz unfies sind die auch nicht.
Ja, ja gut, da gab es ja mal so mit Abgasthemen so einen Punkt. Ja.
Ach, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es noch viel mehr Sachen. Also,
oh, da machen wir auch noch mal eine Folge drüber.
Die spare ich mir, die Kommentare, sonst kriege ich noch eine Klage an den Hals hier. es ist... Jede Industrie hat ihre Vorzüge. Das Schöne an der Industrie ist, gegessen werden muss immer. Mhm. Das ist das Schöne. Ein Auto brauchst du vielleicht alle 10 Jahre, ja, oder wenn ein Leasing alle 4 Jahre. Aber gegessen werden muss immer. Egal wie hoch die Krise ist, gegessen werden muss immer. Und dann die Frage ist nur, bedienst du gerade die Bedürfnisse und auch die Erwartungen, was Preis und so weiter angeht, Preis, Qualität etc. Ne? Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, Gewohnheiten beim Essen zu brechen, weil das ist ja fast religiös.
Hm. Ja, ihr lacht, oh ja. Das ist nee, als Veganer, klar. Also
nee, wir machen ja nicht, um da auch mal einen Vorurteil auszuräumen, wir machen die Produkte nicht für Veganer. Das wäre Quatsch, weil für die 900.000 in Deutschland, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu wenig.
Aber das Argument kann ich auch unterstützen, ne? Weil ich bin zum Beispiel Vegetarier und ich nehme gerne vegane Produkte teilweise rauf, aber ich esse trotzdem noch meinen Joghurt. Und ich kenne auch, sage ich mal, Leute, die beispielsweise dann, ne, wo die Frau Vegetarierin ist, der Mann aber noch Fleisch ist, aber dann essen sie trotzdem vegane Produkte, weil die halt auch schmecken. Ne? Und dann ist es halt besser, als zweimal zu kochen, sage ich mal.
Ja, aber guck mal unsere Fleischersatzprodukte an jetzt, diese Erbsen, ne? Die haben 74 Gramm Protein auf 100 Gramm, die haben sehr viel Ballaststoffe, haben super Eisenwert und durch die Erbsen und so ein super B2, B6, alles super Profil. Was die nicht haben, sind Kohlenhydrate. Dann gibt's wieder eine Käuferschicht, die hat mit vegan vielleicht gar nichts am Hut, aber die wollen eiweißreich sich ernähren und wollen aber keine Low Carb, wollen eben Low Carb haben, Keto, ja? Und dann plötzlich hast du dir eine neue Zielgruppe erschlossen.
Kann ich voll unterstützen, das Thema, weil das habe ich mich auch mal, dieses Problem. Wenn ich dann, ne, als Vegetarier Proteine zu mir nehmen will, ist immer die Frage, woher nehme ich die halt eben gerade?
Aber das wäre genau meine Frage gewesen, wenn wir über Zielgruppe reden. Wen hast du denn da im Blick? Oder wann beschäftigt ihr euch mit so einem Thema wie Zielgruppe?
Erstmal das Produkt, ja klar. Und im Produktentwicklungszyklus kommt irgendwann natürlich auch Zielgruppe im Produktmanagement. Das wird dann je nach Produkt fein rausgearbeitet und gerade jetzt für die Fleischersatzprodukte habe ich jetzt quasi schon gespoilert, die kommen ja jetzt erst auf den Markt in 3-4 Wochen, haben wir extrem auf das Thema Low Carb, Keto, eiweißreich und gar nicht so sehr, das ist jetzt der Fleischersatz hier, sondern weil die Leute, die suchen sowas, ja, und Sportler, also wo kriegst du mal so viel Protein auf einmal, ja?
Stört das so eine Marke wie Vegans? Also inwieweit ist das so ein Image, was ihr vielleicht jetzt wieder loswerden wollt?
Ja, die Produkte heißen deshalb auch nicht, also klar, Vegans ist der Absender, aber die kommen unter Peace on Earth auf den Markt. Auch da gehen wir andere Wege. Millek haben wir ja auch eine neue Marke mitgegeben. Ja, also das machen wir jetzt schon, so mindestens als Subbrand, um dort auch so ein bisschen eine Abkopplung zu bekommen von diesem. Bei Rewe gibt's jetzt Millek auch, ja, in der Eigenmarke oder bei Penny und da steht nur noch Millek. Ja, da oben drüber steht halt Rewe, beste Wahl oder Rewe vegan und bio. Das ist genau unser Ziel auch gewesen, ne? Dass wir uns so ein bisschen abkoppeln von unserer Dachmarke.
Jetzt seid ihr seit 2021, glaube ich, börsennotiert. Ja, so bei die Themen, die du gerade so angesprochen hast.
Scheiß Idee.
Ja, kannst du leider mal erläutern. Das sind ja durchaus längerfristige Themen, die ihr da angeht, ne? Also da muss ich ja schon so in Jahren eher denken als jetzt in Quartalen, um das jetzt mal zu provozieren. Wie groß ist das Spannungsfeld da? Also wie groß ist der Druck, da mal börsennotiert zu sein und dann gleichzeitig irgendwie eher langfristig denken zu wollen?
Sehr groß. Und ganz ehrlich, hätte ich eine Wahl gehabt damals, hätte ich wahrscheinlich nicht den Börsengang gewählt. Aber wir hatten gar keine Wahl mehr. Es war die einzige Flucht nach vorne.
So finanzieren oder was war das Thema?
Mhm. Ja. Es ist tatsächlich, wir haben eine sehr große Anlegerschaft, institutioneller Anleger, ja, also das sind dann Fonds und Versicherungen auch europaweit. Da hast du eine andere, bei den meisten, eine gute Beziehung und die verstehen auch, ja, und die, ne, also alles, das ist alles. Du hast aber auf der anderen Seite eine Minderheit, aber die machen es aus, weil die machen sehr viel Krawall, die machen sehr viel, ne, die schreiben und schreien und sind laut.
So Privatanleger oder wer ist das?
Ja, Schutzorganisation. Ich will jetzt nicht die Schutzorganisation schlecht machen, aber dann führst du da Diskussionen, wo ich sage, das braucht doch die Welt jetzt überhaupt nicht. Das geht doch, das ist irgendwie eure Philosophie, eure.
Ach, ich finde noch nicht meine geschäftliche Diskussion mit euch, dass jetzt irgendwie die Zahlen sich so und so entwickeln sollen, sondern die sagen, ne, so das Produkt geht jetzt nicht so oder wie?
Also die letzte Diskussion, die ich hatte, war wirklich raumgreifend und zeitraubend. Da ging es darum, warum wir unsere Hauptversammlung virtuell machen und nicht physisch. Mhm. So. Und ich habe erklärt, weil bei der letzten physischen waren 10 Leute da und wir haben dafür 80.000 Euro ausgegeben. Mhm. Und im Sinne der Aktionäre haben wir jetzt gesagt, wir machen sie virtuell, das kostet immer noch 20.000, aber es ist effizienter und im Zweifel erreichen wir sogar mehr, weil die Leute sich virtuell zuschalten können. Das war auch so. Also wir haben ihm dann die nackten Zahlen in der Sitzung sogar präsentieren können. Aber er hat dann Monologe und hat sich darüber maßlos echauffiert, warum wir jetzt eine virtuelle Hauptversammlung. Wir sind ganz böse und wir entziehen uns der Kontrolle und was weiß ich nicht alles. Also es ist nur ein Beispiel von Sachen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss.
Ja, wir haben den schönen Jahresbericht uns auch mal so grob angeguckt und es ist ja so mal auch schon ein kleines Werk, was man da produzieren muss, ne? Jedes Jahr.
Ja, also das. Ich sag mal so, das ist mittlerweile Routine, das ist, es kostet Aufwand, es kostet Zeit, es kostet Geld, aber es zwingt dich auch gewisse Dinge, tu was Gutes, sprich darüber, kann man ja auch draus machen, ne? Man muss es ja nicht immer als was Böses sehen. Zum Beispiel haben wir unsere gesamte Verpackung, wie viel Plastik verwenden wir, wie viel Papier, ne, Verpackungsmüll, CO2 pro Produkt und so. Wir machen ja auch einen sehr, sehr ausführlichen ESG-Bericht jetzt, obwohl wir es gar nicht müssten, aber wir machen es jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal. Das hilft auch, ja. Für uns ist das ja auch, wir haben uns ja auch ESG-Ziele gesetzt, ne? Also wir haben ja klare Scope 2, Scope 3 oder überhaupt erstmal Maßnahmen definiert, was wir erreichen wollen. Ich finde das anstrengend, aber das an der Stelle finde ich das Börsennotierte nicht so schlimm. Finde ich die andere Diskussion schlimmer.
Das kann ich verstehen.
Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, da hast du ja eigentlich schon sehr viel Zukunft so erzählt. Was kommt da so auf uns zu? In welche Richtung denkst du gerade? Wo geht's hin? Was passiert so die nächsten 3, 4, 5 Jahre?
Ja, ich habe es tatsächlich, also wir werden uns massiv fokussieren auf wenige innovative Produkte. Zu denen werden wir Europa, weltweit entsprechend Produktionsbetriebe aufbauen und werden uns sehr verstärkt Geld investieren weiterhin in Forschung, Entwicklung, eben für Dinge, um Wasser aus Gleichung rauszunehmen, um Produkte zukunftsfähiger zu machen, trotzdem attraktiv, geschmacklich interessant etc. Wobei, ganz ehrlich, ich hatte neulich eine Diskussion mit einem, der sagt, ja, Fleisch schmeckt aber gut und was weiß ich, ja. Und ich habe ihm dann dargelegt, ja, dein Fleisch wird aber morgen, wenn die EU und die Subventionen wegfallen lassen müssen, weil sie halt was fördern, was klimaschädlich ist, umweltschädlich ist. Und das kommt ja immer mehr zutage. Kann man sich nicht vor verschließen, dass ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen eben dort allokiert sind. Das kriegst du ja keinem mehr verkauft, ja. Also der ganze Automobilsektor mit Schiffe und so macht irgendwie 9% aus und wir reden hier über knapp 30% aus diesem. Das ist krass. Und ich habe gesagt, dein Fleisch wird morgen so teuer sein, wenn allein die Subventionen wegfallen. Aber es kommt noch mehr dazu, weil die Rohstoffverknappung führt dazu, dass auch die Versorgung, also wird immer teurer, um Tiere zu füttern. Also man wird sich morgen überlegen, und morgen meint in 5 bis 10 Jahren, verfüttere ich das jetzt an meine Tiere oder esse ich es als Mensch selber? Ja, das heißt, es wird verknappt sich nochmal und dann kostet das Fleisch an der Theke nicht 2, 3, 4-mal so viel, sondern kostet so viel Geld, dass pflanzliche Produkte, die im gleichen Atemzug deutlich günstiger wären, da redest du nicht mehr darüber, oh, warum nennt ihr euer Schnitzel was veganes Schnitzel, ja, sondern dann frisst du das, weil du einfach dir nichts anderes mehr leisten kannst. Hm. Und trotzdem hast du eine gute Protein- und Nährstoffversorgung. Ja, darum geht's ja am Ende. Du musst dich gesund ernähren. Und du tust vielleicht sogar noch was für dich, ja. Also, Das sind so die Diskussionen, die wir schon sehen und die wir auf uns zurollen sehen. Aber viele leben halt im Hier und Jetzt und haben diese Themen gar nicht auf dem Schirm. Müssen sie auch nicht, weil sie beschäftigen sich nicht zwangsläufig mit Ernährungssicherheit und Lebensmitteln und mit Kreislaufwirtschaft, sondern sie beschäftigen sich halt mit Computern oder mit was weiß ich, ja, mit KI und ist auch schön, habe ich keine Ahnung von.
Ich höre gerade so ein bisschen raus, der Markt wird es ja dann doch richten, wenn die realen Kosten reinkommen.
Der Markt richtet das. Und das nochmal, ich mache hier keine Drohszenarien, die irgendwie an den Haaren herbeigezogen, weil ich hier der Edelveganer bin, der sich das gerne wünscht, sondern das ist wie mit der Wissenschaft und CO2, ja, den glaubt man auch nicht, ja. Also, was hat Richard David Precht neulich erzählt? Früher haben wir an was geglaubt, was wir nicht wissen, heute wissen wir es und glauben nicht dran, ja. So, und das sind so, ich habe es jetzt so ein bisschen spontan übersetzt, fand ich aber super, weil genau so sehe ich das, ja. Also das Wissen liegt auf dem Tisch, aber wir glauben es nicht. Also, oder wir verdrängen es oder wir ignorieren es oder, ne? Und genauso ist das rollt auf uns zu, die Parameter sind alle schon auf dem Tisch, du kannst alles nachvollziehen, du kannst sagen, okay, dann fällt der Dominostein und leider. Die Dominosteine, die fallen, bedingen sich noch ineinander, dass sich das exponentiell auf der Zeitachse steigert. Und das ist gerade, das haben die Leute noch gar nicht so auf dem Schirm. Und wir leben hier in der ersten Welt, aber wir sind ruckzuck in der dritten Welt, ja. Was Essen, Versorgung angeht. Heute ist jedem klar, ich gehe in den Supermarkt, kaufe mir was zu essen. Ja, morgen kaufst du das vielleicht noch, aber für das dreifache Geld.
Ja. Visionär oder Klardenker, was bist du?
Beides. Also ich bin sicherlich Visionär, definitiv. Aber ich bin auch ein Stück weit Realist und lass mich auch von Realitäten gerne überzeugen. Ich brauche Argumente, ich brauche eine sachliche Grundlage für Diskussion. Ich brauche nicht diese, warum nennt ihr euer Fleisch Schnitzel oder eure Pflanzen? Sowas brauche ich nicht, weil es ist für mich ein Nebenkriegsschauplatz, der hilft uns nicht.
Ja. Da versucht der Markt sich jetzt noch zu wehren, aber wir haben ja gerade gelernt, irgendwie da rollt ja was auf uns zu. Und am Ende ja, wird es äußere Sachzusammenhänge geben, die uns dahin bringen werden.
Ja, es sind diese Pseudodiskussionen, die immer schön ablenken, ne?
Bei Ernährung, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen eigentlich gemerkt, ne? Wenn du mal schaust, was Lebensmittel teurer geworden sind, wir verdrängen das vielleicht ein bisschen, aber
ein kleiner Vorgeschmack.
Da sind schon 20-30% mal mehr, aber ich rede ja hier nicht über 20-30%, ich rede über Verdopplung und Verdreifachung.
Genau, wir kennen ja die Diskussion schon, die Realkosten übers Rindfleisch, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ne? Das ist so 2- bis 4-fache, aber du prognostizierst, da kommt noch mehr auf uns zu, die Spanne wird noch deutlich größer werden.
Insofern hoffen wir mal, dass Orbifarm durchstartet und wir darüber einen Teil.
Ist schon gestartet.
Dafür einen Teil unserer Ernährungssicherheit sichern können.
Ja.
Jan, vielen Dank dafür, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. War sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, mir ist fast unangenehm, dass ich Millig noch nicht probiert habe. Das werde ich umgehend nachholen. Nee, also wenn so viele, vom Hersteller so viele Argumente geliefert zu bekommen, mein Gott, das muss ich ausprobieren.
Wir haben so viele Fans und das Geile ist, ich bin bei Millig immer so tiefenentspannt und teilweise wirkt es überheblich, weil wir wissen ja, Leute, die es probiert haben, nehmen es immer wieder, weil die Vorteile liegen sowas von, also auch in der Anwendung, im Geschmack. Natürlich muss es schmecken, also wenn du was hast, was nicht schmeckt, kannst du es vergessen, ja. Wenn du aber im Geschmack ebenbürtig bist zu dem, was heute auf dem Markt Standard oder Benchmark ist, wie jetzt eine Oatly oder eine Alpro mit ihren wirklich guten Barista-Produkten, eben halt mit sehr viel Wasser und anderem Scheiß drin, den wir gar nicht brauchen, weil wir es nicht haltbar machen müssen. Und wenn die Leute es dann das erste Mal probiert haben und merken, wie einfach, also erstmal der erste, mein Aufsichtsratschef war heute hier, der sagt, Jan, für mich ist das so geil, diese 5 Liter, ja, die klemme ich mir unterm Arm im Supermarkt und laufe nach Hause und das ist mein Wochenvorrat. Sonst muss ich so einen 6er-Pack schleppe ich dann, ja, und dann im Auto und dann hoch die Treppen und allein das, ja, und auch der Müll, und wenn doch die Zubereitung so easy ist und wenn der Geschmack so genial ist und du das auch noch dosieren kannst. Also für mich ist immer so, du bereitest dir jedes Mal frisch Milch zu, deinem Hafermilch. Das ist, wie geil ist das denn? Dafür zahlst du sonst Aufpreis, ja, bei uns kriegst du sogar noch einen Rabatt dafür.
Ja. Da kommt zum Ende nochmal der Marketingmensch raus, das ist super.
Probier's aus. Also das wollte ich sagen, warum wäre ich überheblich? Weil wir haben eine so hohe Wiederkaufrate, weil so viele Menschen, die das erste Mal das hatten, die kommen da gar nicht mehr weg von. Wir kriegen so viel, normal kenne ich das nicht von unseren Produkten, wir kriegen so viel positive Zuschriften. Also so gut wie keine negativen, alles positiv. Wir hatten auch mal eine fehlerhafte Charge drin, da ging das Papier nicht ab, okay. Aber ansonsten nur positiv. Die Leute schreiben mir aus dem Urlaub und sagen, Jan, ich kenne den Mann nicht, der hat mir es geschrieben. Wir waren 3 Wochen in Schweden. Wir haben uns 2x5 Liter mitgenommen. Wir haben nicht ein einziges Mal da oben Hafermilch kaufen müssen. Wir haben uns das jeden, und die hatten sogar noch einen Elektromixer dabei in ihrem Campingwagen.
Ich habe das Gefühl, wir müssen in Jahren langsam bremsen. Das wird hier eine einzige Werbesendung gerade.
Ja, merke schon, ja.
Kannst du haben. Kannst du haben.
Okay.
Also nochmal vielen Dank, ne?
Ganz lieben Dank, dass du da warst und uns so viele Einblicke gegeben hast. Super cool. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. Eine Podcast-Produktion der Impactive Works 2024.